HR Info Wirtschaft
mit Alexander Schmidt. Stromsparende Kühlschränke, Recyclingpapier, sparsame Autos, fair gehandelter Biokaffee. Seit Anfang der 90er Jahre ist Nachhaltigkeit zu einem Thema in der Öffentlichkeit geworden. Spätestens seit Inkrafttreten des Pariser Klimaabkommens im November 2016 und der Fridays for Future Bewegung ist Nachhaltigkeit ein Megatrend. Nachhaltige Produkte boomen, viele Menschen wollen nachhaltig leben und arbeiten und ihr Geld anlegen. Doch was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Geht das zusammen mit unserer heutigen Art des Lebens, Arbeitens und Konsumierens? Zwei Beispiele für Nachhaltigkeit aus Hessen stellen wir Ihnen vor und reden über nachhaltige Investments. Das Thema in hr-info Wirtschaft. Kaum ein Begriff hat sich in den letzten Jahren so stark entwickelt wie Nachhaltigkeit. Allerdings gibt es nicht die eine Definition, was wir darunter verstehen. Es gibt viele. Lars Hofmann stellt uns den Begriff Nachhaltigkeit vor.
Als geistiger Vater der Nachhaltigkeit wird meist der Freiberger Oberberghauptmann Hans Karl von Carlowitz genannt, der 1714 starb. Er hat den Gedanken der Nachhaltigkeit auf die Waldwirtschaft übertragen. In einem Wald sollte nach seinen Vorstellungen nur so viel abgeholzt werden, wie auf absehbare Zeit auch wieder nachwachsen konnte. Das Prinzip der Nachhaltigkeit sollte also sicherstellen, dass ein natürliches System langfristig erhalten bleibt. Mit diesem Ansatz war der Grundstein des nachhaltigen Denkens und Handelns gelegt. Der Gedanke der Nachhaltigkeit, im Englischen Sustainability genannt, ist zu einem Leitbild für politisches, wirtschaftliches und ökologisches Handeln geworden. Eine der meistgebrauchten Definitionen stammt aus dem Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen von 1987. Dort heißt es, Zitat, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, als gegenwärtig Lebende. Nachhaltigkeit wird laut dieser Definition als eine Entwicklung beschrieben, die sowohl auf die Gegenwart als auch die Zukunft ausgerichtet ist. Die Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft sprach schon in den 1950er Jahren vom nachhaltigen Umgang mit Ressourcen als politischer Aufgabe. Eine naturgemäße Wirtschaft sollte nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit auch den Bedarf kommender Generationen decken, selbst für den Fall, dass die Menschheit weiter wächst. Es gibt bis zum heutigen Tag nicht die eine Definition. Auf die Wirtschaft übertragen könnte Nachhaltigkeit zum Beispiel bedeuten, nicht Gewinne zu erwirtschaften, die dann in Umwelt- und Sozialprojekte fließen, sondern Gewinne bereits umwelt- und sozialverträglich zu erwirtschaften.
Nachhaltigkeit ist zu einem Megatrend geworden, der alle Lebensbereiche erfasst hat, sagt Lena Papasabas vom Zukunftsinstitut in Frankfurt.
Wir sehen, dass sich der Konsument, der Verbraucher ganz stark nach neuen Kriterien orientiert. Wir sehen, dass verstärkt auch eine junge Generation auf die Straße geht, um für den Planeten einzutreten. Wir sehen, dass die Wirtschaft sich auch verändert, auch Unternehmen sich nachhaltiger ausrichten müssen, um zum Beispiel Mitarbeiter zu finden und natürlich auch, um für Kunden attraktiv zu bleiben. Also kann man wirklich an fast jeder Stelle beobachten, diesen Wandel.
Das Bedürfnis von immer mehr Menschen, sich nachhaltiger zu verhalten, trifft auf eine Wirklichkeit, die bisweilen noch ganz anders aussieht, sagt Professor Günther Bachmann, Generalsekretär des Rats für nachhaltige Entwicklung.
Wenn man einerseits sagt, wir haben jetzt Flugscham, wir möchten nicht mehr so viel fliegen, andererseits die Fluggastzahlen in Deutschland gestiegen im letzten Jahr, das passt nicht zusammen. Das ist die Spaltung im Denken vieler Menschen. Sie würden sich eine bessere Welt wünschen, wer wünscht sich die nicht? Und die wäre dann eine nachhaltige innerhalb der ökologischen Grenzen. Aber dann ist der Weg nach Bayern doch wieder zu lang und dann fliegt man doch.
André Reichel, Professor für Nachhaltigkeit an der International School of Management in Stuttgart.
Es gibt halt ein richtiges Leben im Falschen. Das heißt, wir alle leben in politischen, ökonomischen Zusammenhängen. Und da kann man noch so wenig Fleisch essen. Aber es wird am Ende natürlich sich trotzdem nichts ändern, solange sich größere Rahmenbedingungen nicht verändern. Und damit meine ich natürlich politische Rahmenbedingungen.
Braucht es für mehr Nachhaltigkeit also konkrete Vorgaben, konkrete Regeln von der Politik? Professor Günther Bachmann.
Viele Unternehmen sagen mir, wir hätten gerne mehr Verpflichtungen ausgesprochen durch die Politik. Klare Regeln für den Klimaschutz fordern, klare Regeln für die Kreislaufwirtschaft. Wenn ein Unternehmer seine Plastikflaschen für Reinigungsmittel aus sogenannten Rezyklat, also wiederverwendeten Plastik macht, wie das Werner und Merz tut, dann ist es gut Und dann sollten es eigentlich alle tun. Um das aber hinzukriegen, brauchen wir staatliche Vorgaben.
Es käme also darauf an, was die nationalen Regierungen, die Unternehmen und die Bürger aus den 17 globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 machen. Die Weltgemeinschaft hat diesen Katalog 2015 verabschiedet. Darin enthalten sind unter anderem die Ziele, den Menschen bezahlbare und saubere Energie zur Verfügung zu stellen, sowie den Konsum und die Produktion von Waren nachhaltiger zu gestalten. Wird das auf Verbote oder Verzicht hinauslaufen?
Nachhaltigkeit heißt nicht, dass alles gleich bleibt und dann grün wird. Nachhaltigkeit kann auch Verzicht heißen, genauso wie es auf neue Freiheit heißen kann. Es ist eine Veränderung unserer Lebens- und Arbeitsgewohnheiten. Und da ist Verzicht nichts, was ich ausschließen würde.
Sagt Günther Bachmann. Professor André Reichel rät, sich von dem Begriff des Verzichts zu lösen.
Wenn ich aufs Auto verzichte und dann umsteige auf den ÖPNV oder auf Carsharing, dann konsumiere ich anders, aber ich verzichte natürlich auf bestimmte Dinge. Zum Beispiel, ich verzichte darauf, im Verkehrsstau zu stehen oder mich um Autoversicherung kümmern zu müssen. Aber insofern ist, glaube ich, dieser Begriff des Verzichts, der immer negativ aufgeladen ist, vielleicht auch der falsche. Sie verändern ihr Verhalten und einige Dinge tun sie halt nicht mehr, aber sie vermissen es dann vielleicht auch gar nicht mehr.
Und Lena Papasabas vom Zukunftsinstitut in Frankfurt sagt:
Was gerade passiert, ist, dass viele feststellen, dass der Verzicht nicht unbedingt wirklich sich wie ein Verzicht anfühlt, sondern dass unglaublich viel Vielfalt und unglaublich viele Möglichkeiten zu haben und unglaublich viel zu konsumieren und wieder wegzuwerfen nicht unbedingt Freiheit bedeutet, sondern dass auch das weniger sich nach mehr eigentlich anfühlen kann. Also deswegen haben wir auch gerade so viele minimalistische Lebensstile als Trend. Man hat dann weniger, aber dafür bessere Produkte oder eine höhere Qualität.
Auch das kann Nachhaltigkeit bedeuten. Ohnehin ist dieser Begriff so vielfältig, dass er nicht immer einfach zu fassen ist. Sie hören H-Info Wirtschaft mit zwei Beispielen für Nachhaltigkeit in Hessen. Right Based on Science und der Alnatura Campus. Beispiel 1. Das Start-up Right Based on Science aus Frankfurt. Die junge Firma hat ein Modell entwickelt, das den individuellen Beitrag eines Unternehmens zur globalen Erderwärmung berechnet. Hanna Helmke ist die Geschäftsführerin. Wie ist sie auf diese Idee überhaupt gekommen?
Also ich beschäftige mich schon seit 6 Jahren mit sogenannten wissenschaftsbasierten Klimametriken, weil ich in meinem Studium damals gesehen habe, dass mehr Emissionen in den Reserven von irgendwelchen Öl- und Gaskonzernen stecken, als in einer 2-Grad-Welt verbrannt werden dürften. Und damit entsteht Interesse daran, bin ich denn abhängig von diesen Emissionen? Ja, nein. Sprich, welchen Beitrag leistet denn mein Unternehmen zum Klimawandel? Und über diese Zeit mit der Beschäftigung mit dem Thema und dann natürlich auch das Begeistern von anderen Leuten hier im Team, kamen wir dann dazu, dass ein Unternehmen eigentlich wissen möchte, welchen Beitrag leiste ich zum Klimawandel, über den jeder spricht. Bin ich ein 4-Grad-Unternehmen, ein 6-Grad-Unternehmen oder sogar ein 1,2-Grad-Unternehmen? Das ist eine sehr relevante Information geworden.
Also alles gemessen an dieser 2%-Zahl. Wie funktioniert in etwa dieses Modell so, dass man es verstehen kann?
Dieses Modell funktioniert so, dass es das Unternehmen fragt, von welchen Emissionen ist deine Bruttowertschöpfung abhängig unter einem bestimmten Szenario zwischen 2017 und 2050. Und wenn alle so emissionsintensiv wirtschaften würden wie du in diesem Szenario, in diesem Zeitraum, wie viele Emissionen würden dann entstehen? Und diese Menge an Emissionen geht dann in ein Klimamodell, was uns sagt, zu welcher Temperaturerwärmung es dann kommen würde.
Also man wird selbst sozusagen zum Vorbild für die Welt.
Genau, ganz impliziert kann man sagen, was würde passieren, wenn alle so wären wie du? Selbstverständlich muss man das dann in den Kontext setzen vom Sektor, von irgendwelchen Zielmarken. Also da müssen noch viele Informationen drumherum dann auch beachtet werden, um dieses Ergebnis richtig interpretieren zu können. Aber das ist die ganz grundlegende Logik.
Was ist der Grund, warum kommt ein Unternehmen zu Ihnen? Ist das, ich sage es mal, nur das schlechte Gewissen sozusagen, wir müssen was für die Umwelt tun oder steckt mehr dahinter?
Da steckt teilweise auch mehr dahinter. Also das reicht von, ich möchte ein guter Geschäftsführer sein, ich möchte für meine Mitarbeiter auch deutlich und transparent darlegen können, dass sie hier in einem zukunftsfähigen Unternehmen arbeiten, bis hin zu von Investoren getrieben, dass die Unternehmen das gar nicht so richtig wollen, mit unserem Modell zu arbeiten. Aber der Investor kam und sagt, bitte beschäftigt euch mal damit. Ich habe mitbekommen, ihr seid über 5 Grad kompatibel und sagt uns mal bitte, welche Risiken damit verbunden sind und wie ihr diese Risiken auch handhaben möchtet.
Wer sind Ihre Kunden?
Das sind Unternehmen aus sowohl der Finanz- und der Realwirtschaft und wir sind auch in wissenschaftlichen Projekten aktiv, die dann gefördert werden vom Bund.
Welche Unternehmen tragen wenig bis gar nicht zur Erderwärmung bei und welche wieder mehr?
Also die wenig bis gar nicht zur Erderwärmung beitragen, sind die wenig Emissionen brauchen, um viel Bruttowertschöpfung zu generieren. Das sind typischerweise Telekommunikationsunternehmen, Servicedienstleister, IT-Unternehmen, das sind die am unteren Ende sind und die sehr, sehr viel dazu beitragen, sind sehr emissionsintensive Geschäftsmodelle, sowas wie Stahlhersteller, Aluminiumhersteller, klassische Energieproduzenten, auch Banken oder Asset Manager mit ihren finanzierten Emissionen. Also wenn sie Kredite an so einen Stahlhersteller geben, das ist dann eher das obere Ende.
Ihr eigener Firmenname Right Based on Science ist ja auch eine Aussage. Was ist Ihre Mission?
Die Mission ist, dass wir Transparenz zu klimarelevanten Chancen und Risiken generieren wollen, sodass Kapital besser gesteuert werden kann. Im Moment sieht man einfach nichts. Also man sieht nicht, ob mein Kapital in einem 2-Grad-Unternehmen ist oder in einem 5-Grad-Unternehmen. Und das 5-Grad-Unternehmen publiziert vielleicht Klimaziele, die ich sehr beeindruckend finde, aber ich kann nicht messen, was ist ihre eigentliche Effektivität. Und wir glauben, dass diese Transparenz notwendig ist, um allen Experten, die ja überall in der Industrie sitzen, die Möglichkeit zu geben, gute Entscheidungen zu treffen. Und dieser Name Right, das ist eher eine persönliche Mission, das ist nämlich etwas tatsächlich richtig zu machen. Also der Name entstand vor 5 Jahren, da war noch gar nicht klar, dass es dieses Unternehmen mal gibt, aber es war die Unzufriedenheit, dass man so viel halbherzig macht. Dass man so viel nur so weit macht, bis irgendjemand anders nicht mehr merkt, dass da irgendwelche Fehler drin sind. Und das wollten mein Partner Sebastian und ich anders. Wir wollten anders leben und arbeiten und haben da aus einer ganz persönlichen Einstellung gesagt, unser Unternehmen wird mal Right heißen, weil wir wollen etwas richtig machen.
Wie sieht es mit Nachhaltigkeit hier in Ihrem Unternehmen aus? Wie leben Sie tagtäglich Nachhaltigkeit?
Also wenn man Nachhaltigkeit jetzt definiert, nicht nur aus Klimabereich, sondern auch Sozial- und Governance, geben wir uns hier alle Mühe, mit gesundem Menschenverstand voranzugehen und auch unsere Werte zu leben. Von der Kultur ist Right, glaube ich, ein sehr attraktives Unternehmen. Also wir haben keine festen Arbeitszeiten zum Beispiel. Wir kontrollieren nicht, wie viele Stunden jemand arbeitet. Die Leute können im Homeoffice arbeiten. Teilweise verabschieden sich die Leute für 2 Wochen nach Schweden oder irgendwo anders hin, weil sie jetzt gerade das Gefühl haben, sie müssen mal raus. Wir sind hier sehr, sehr frei in der Kultur und versuchen, jedem das Plätzchen hier zu geben, was den eigenen Talenten auch entspricht, sodass das Team halt auch optimal arbeiten kann. Wenn wir hier Catering haben, ist das hier vegetarisch, teilweise auch vegan, wenn wir einladen. Wir fahren hauptsächlich mit der Bahn. Also in all diesen Entwicklungen spielt die Nachhaltigkeit eine große Rolle. Jetzt nicht, weil wir sagen wollen, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen und wir brauchen da auch eine Zertifizierung, sondern weil es einfach für uns gesunder Menschenverstand ist und auch das einfach richtig ist.
Sagt Hanna Helmke, die Geschäftsführerin von Right Based on Science, ein Start-up, das den individuellen Beitrag eines Unternehmens zur globalen Erderwärmung berechnet.
HR-Info Wirtschaft.
HR-Info Wirtschaft mit dem Thema Nachhaltigkeit in Hessen. Das führt uns zum Beispiel Nummer 2, dem Alnatura Campus in Darmstadt. Anfang 2019 eröffnet, ist der Campus Europas größtes Bürogebäude aus Lehm. Ein energieeffizientes Haus im skandinavischen Stil mit viel Holz und Glas, mit einem Kindergarten, Restaurant und eigenen Gärten. Götz Rehn ist der Gründer der Bio-Supermarktkette Alnatura. Wie würde er Menschen beschreiben, wie das Gebäude von innen aussieht?
Sie müssen sich vorstellen, ein Gebäude, was ungefähr 100 Meter lang, 40 Meter breit ist und konzipiert ist wie eine Werkstatt. Es hat also Wände und ein Dach. Und diese Werkstatt hat 3 Stockwerke und Sie müssen sich vorstellen, in der Mitte dieser Werkstatt sind sozusagen die Decken aufgeschnitten. Das Licht, was auch durch die aufgeschnittene Decke hineinkommt, ein 3 Meter Glasstreifen, fällt sozusagen über alle Stockwerke bis ins Erdgeschoss. Also wenn man in das Gebäude hineintritt, haben Sie rechts und links auf den Stockwerken 1 und 2 entsprechende Etagen. Dort sitzen wir überall. Und diese Etagen sind verbunden durch Brücken und Treppen. Das heißt, wir sind alle auf einer Fläche, 10.000 Quadratmeter, über 3 Etagen verteilt. Die beiden Front-, also die jeweiligen Giebelseiten, so nennt man das, die sind mit Holzstreben ausgerüstet und vollständig verglast, sowohl im Eingangsbereich wie Richtung Westen, also gegenüberliegend. Und die Außenwände, die sind ganz besonders, die sind im rhythmischen Wechsel Fenster, auch aus Holz, und nebendran eine gestampfte Lehmwand, immer gleich breit. Und so sind die ganzen Längswände konzipiert und umgesetzt.
Warum haben Sie sich für Lehm, Glas und Holz entschieden?
Lehm ist ein Baustoff, der in Vergessenheit geraten ist. Es ist der nachhaltigste Baustoff. Damit haben wir uns beschäftigt, weil unser Ziel war, das nachhaltigste Bürogebäude überhaupt auf die Beine zu stellen. Und haben dann Gott sei Dank einen Partner in Österreich gefunden, Lehm, Ton, Erden, die damit umgehen können. Und diese Wände, die sind 60 cm stark aus Lehm gestampft, der wurde getrocknet und dann sind diese Blöcke aufeinander gesetzt worden.
Was war der grundlegende Gedanke bei diesem Projekt für Sie?
Zunächst ging es darum, einen neuen Arbeitsort für die Alnatura Arbeitsgemeinschaft zu entwickeln. Wir waren zuvor in 4 verschiedenen Standorten untergebracht. Also wir wollten alle unter einem Dach sein. Zweitens haben wir gesagt, wenn wir schon was Neues realisieren können, dann sollte es so nachhaltig wie möglich sein, also die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit tatsächlich berücksichtigen. Drittens haben wir uns gesagt, wir wollen überlegen, wie wollen wir in Zukunft miteinander arbeiten, also New Work, agiles Arbeiten war für uns ein Ziel. Wie können wir das unterstützen durch das Raumkonzept, durch die Art der Organisation, der Abläufe in dem neuen Gebäude? Und schließlich viertens, was für uns immer ganz wichtig ist, wie können wir etwas gestalten, was schön ist, wo die Menschen sich wohlfühlen, wo man erlebt, dass eben Ziel letztlich immer ist, etwas zu gestalten, was dem Menschen hilft, sich zu entwickeln, was den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und am Ende des Tages natürlich auch, wie schaffen wir es, sowas zu realisieren, das günstiger ist als ein normales Bürogebäude.
Das Gebäude ist eine Hülle für rund 500 Mitarbeiter. Es trägt den Gedanken der Nachhaltigkeit in sich. Leben und arbeiten Ihre Kollegen hier auch nachhaltig?
Wir haben sehr viel um das Gebäude herum gestrickt. Das beginnt in der Art und Weise, wie Sie zum Gebäude kommen. Wir haben ein neues Mobilitätskonzept vorletztes Jahr entwickelt, wofür wir letztes Jahr auch den Mobilitätspreis der Bundesregierung bekommen haben. Wir haben einen extra Fahrradraum geschaffen. Dann mussten wir natürlich Duschen im Keller organisieren, dass Sie sich nach einer längeren Tour auch umziehen können. Dann haben wir die Möglichkeit für Mitfahrgelegenheiten, haben einen extra Fahrradweg konzipiert, der später bis zum Hauptbahnhof geführt wird. Wir haben Leihautos, Leihfahrräder, um nur einiges zu nennen. Ferner haben wir versucht, hier im Gebäude so zu verfahren, dass die Menschen, die hier arbeiten, was selbstverständlich ist, ausschließlich biologische Produkte bekommen. Also sie bekommen hier Bio-Bananen und Äpfel und Kaffee und Tee. Und, was ganz wichtig ist, wir können im Tibitz-Restaurant essen. Das ist ein vegetarisches Restaurant, das aus der Schweiz kommt. Und in diesem Restaurant sind auch 97% aller Rohstoffe biologisch und es ist rein vegetarisch.
Es gibt natürlich schon Vorbehalte auch bei den Unternehmen gegenüber Nachhaltigkeit. Eigentlich sind nur die wenigsten auf diesem Zug bislang aufgesprungen. Was würden Sie denen sagen von der unternehmerischen Sicht? Rechnet sich Nachhaltigkeit?
Das war für mich nie die Frage, ob sich etwas rechnet. Ich gebe natürlich zu, es muss sich rechnen. Aber das Ziel war und ist es für Alnatura immer gewesen, wird es weiter sein, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Also Wirtschaft für Menschen, nicht für den Profit. Und solange wir nicht diesen Paradigmenwechsel in der Gesellschaft vollziehen und alles nur unter dem Gesichtspunkt Wirtschaftlichkeit anschauen, von der Krankenkasse über die Schulbildung, alles wird immer geschaut, was bringt es der Wirtschaft. Das kann nicht das Ziel sein, das ist auch nicht der Weg zu echter Nachhaltigkeit. Wir wollen ja im Miteinander in unserer Gesellschaft Verhältnisse schaffen, in denen sich die Menschen entwickeln können. Natürlich müssen sie eine Grundlage haben. Wir wollen Arbeitsplätze, das ist ja alles gar keine Frage. Aber wir können mit einer anderen Ausrichtung der Wirtschaft deutlich bessere Verhältnisse schaffen. Und das versuchen wir, wie in einem Modell bei Alnatura zu zeigen, deutlich zu machen, dass dieser Weg geht. Und wir würden nicht mehr existieren, wenn die Kunden nicht diesen Weg durch den Kauf bei uns unterstützen.
Sagt Götz Rehn, der Gründer der Bio-Supermarktkette Alnatura, über Nachhaltigkeit am Beispiel des neu gebauten Campus in Darmstadt. Ohne eine andere Ausrichtung der Wirtschaft, so sein Gedanke, ist Nachhaltigkeit kaum umzusetzen. Wie lässt sich das machen? Etwa indem die Investoren, die ihr Geld zur Verfügung stellen, mehr Nachhaltigkeit einfordern oder gar zur Bedingung machen? Geht von ihnen indirekt ein Schub aus, der Unternehmen hilft, nachhaltiger zu werden? Ulrich Stephan ist Chefanlagestratege der Deutschen Bank in Frankfurt. Er sagt den Kunden, was sie mit ihrem Geld anstellen können. Dabei wird nachhaltiges Investment immer mehr zu einem Thema. Kommt heraus aus der Nische, sagt er.
Ich werde gerne gefragt, was denn Investments sind, und da guckt man natürlich heute auf Unternehmen oder auch Anleihen, die besonders in den Themen, die sich nachhaltig nennen, beziehungsweise meistens grenzt man ja diejenigen aus, die dann als nicht nachhaltig gelten, die sich da stark engagieren. Ich glaube aber, dass das Thema mittlerweile so in der Öffentlichkeit ist, richtigerweise, dass es ein Breitenthema wird, dass kein Unternehmen darum herum kommen wird. Es gibt ja auch Umfragen, dass sich Konsumenten immer stärker damit beschäftigen, in den sozialen Medien Themen diskutiert werden, möglicherweise auch Unternehmen diskutiert werden. Das kann sofort Wirkungen haben auf Absatz. Und insofern glaube ich, dass, wenn es mal ein Nischenthema gewesen ist, wir sicherlich in Zukunft in der Breite darüber sprechen werden.
Kommen denn Investoren auf Sie zu und sagen, wir wollen zum Beispiel raus aus der Kohle, aus Gas und Öl und suchen nach Alternativen im Investment?
Zunehmend gibt es tatsächlich Anleger, die sehr konkret fragen, was ist denn in einem Fonds beispielsweise drin, welche Sektoren, welche Unternehmen, welche Branchen kann man hier investieren, diese und jene möchte ich nicht haben, Carbon eben wegen Klimawandel, aber es geht eben weiter, es sind dann auch Waffen, ähnliche Dinge, es geht aber auch um gute Unternehmensführung natürlich. Also insofern, ja, auch das ist ein Trend, den man hier auf Anlegerseite durchaus spürt.
Rechnet sich das oder rechnet sich das nicht, nachhaltig zu investieren, kann man das sagen?
Wir haben eine Studie gemacht als Deutsche Bank, in der über 20 Jahre 1600 Unternehmen analysiert worden sind. Man hat geguckt, wie sich die Meldungen dieser Unternehmen sowohl aus den eigenen Geschäftsberichten, aber auch in der Presse, da wurden über 20 Jahre sämtliche Artikel des Dow Jones gelesen. Und dabei hat man dann festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass die Unternehmen, die grundsätzlich positive Meldungen Richtung Nachhaltigkeit, Umweltschutz etc. haben, besser performen, noch besser performen Unternehmen, und zwar egal von welchem Stand man dann ausgeht, die sich verbessern in diesen Dingen, also die zunehmend positivere Meldungen bekommen. Die Unterschiede liegen tatsächlich bei bis zu 1,5 Prozentpunkten pro Jahr. Also wenn man das dann hochrechnet über mehrere Jahre, dann sind die Renditeunterschiede schon relativ groß. Und insofern würde ich sagen, ja, man kann mit diesem Thema auch Geld verdienen.
Welche Bedeutung, welche Macht kommt denn den Investoren zu beim Umbau der westlichen Industrien hin zu mehr Nachhaltigkeit? Weil sie haben ja das Geld und das Geld will investiert werden.
Ja, das ist bei den Investoren genauso wie bei den Konsumenten. Sie können sich natürlich verweigern oder sie können in bestimmten Branchen, in bestimmten Unternehmen oder sie können andere bevorzugen, und das merkt man dann natürlich sehr. als Unternehmen, wenn meine Aktien nicht gefragt werden und ich mir darüber schlechter Kapital besorgen kann, wenn auf der Anleihenseite eben auch Green Bonds eine größere Rolle spielen und man auch da intensiver hineinguckt, welche Verwendung denn die Gelder finden, dann wird natürlich damit ein gewisser Druck ausgelöst. Und insofern glaube ich, dass neben der Regulierung und der Definition von einzelnen Kriterien hier die Investoren eine deutliche Möglichkeit haben, auch Geschäftsmodelle in eine nachhaltigere Richtung hineinzudrücken.
Sagt Ulrich Stephan, der Chefanlagestratege der Deutschen Bank, über Nachhaltigkeit als Investmentidee. H-Info Wirtschaft, unser Thema: Was ist nachhaltig? Mit den Beispielen Right Based on Science und dem Alnatura Campus in Hessen. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen als Podcast, dann können Sie das unter hrinforadio.de.